Als ein Unternehmen von sterblichen Menschen ist das Leben der Verfassung auch etwas, was innerhalb der Zeit passiert. Während in der Vergangenheit die Alten Gesetze gemacht haben und dabei Ewigkeit angestrebt haben, ist die Verfassung heutzutage für die modernen Menschen inzwischen etwas, was sich mit den Zeitläuften ständig weiter ändert. Aus einer modernen Blickrichtung aus betrachtet, ist die Verfassung nicht länger das Instrument göttlicher Vorsehung, sondern es ist etwas, was die kollektive Selbstbestimmung, auf diese gegründet ist und was einer speziellen politischen Gemeinschaft dient, um jeweils ihre Selbstbestimmung darin zum Ausdruck zu bringen. Das Prinzip der Souveränität beinhaltet auch, dass die neue Generation dieses Gesetz, das niedergelegt wurde von den Alten, verändern kann, wenn sie findet, dass es nicht mehr zu den Zeitläuften passt. Dieses moderne Verständnis des Verhältnisses von Zeit und Verfassung eint den politischen offiziellen Diskurs von Washington nach Beijing, von Moskau bis Johannesburg. In China jedoch hat die Veränderung der Verfassung während des 20. Jahrhunderts eine ganz andere Dimension, nämlich eine Zukunftsdimension. Das ist verschieden von der Situation in allen anderen Ländern. Wenn wir Verfassung so verstehen wie in Politeia im griechischen Sinne, also als ein Gesetz, das sich eine funktionierende politische Gemeinschaft gibt, dann hat jede funktionierende politische Gemeinschaft eine Verfassung, auch das chinesische Kaiserreich. Natürlich ist im chinesischen Kaiserreich von einer Dynastie zur anderen jeweils großer Umbruch gewesen, aber die Herrscher der unterschiedlichen Dynastien hatten doch einen relativ stabilen Kanon von Gesetzen. Das nannten sie Naturgesetz oder auch Gesetz des Himmels. Es gab dort keine lineare Zeitachse, sondern das war gegründet auf ein zyklisches Verständnis von Zeit. Das moderne Konzept von Verfassung jedoch hat sehr große Veränderungen inspiriert und zur Folge gehabt, auch in China, denn es ist ganz verschieden von der alten Auffassung von Verfassung. Dieses neue Konzept, dass nämlich die Verfassung von Menschen gemacht wird, ein Code, der das politische Leben organisiert, hat also große Veränderungen auch in China bewirkt. Die Idee hatte großen Einfluss in China, nachdem das Reich des Himmels von westlichen Großmächten verschiedentlich mehrfach stark besiegt worden war. Die chinesische Niederlage im Krieg zwischen Japan und China von 1894 war ein ganz besonders starker Schlag für das politische Selbstvertrauen des Hofes der Qing-Dynastie und auch für die konfuzianischen Scholaren und die Bürokraten. Die japanische Erfahrung dieses schnellen Aufstiegs nach der Meiji-Reform und auch die Errichtung einer konstitutionellen Monarchie nach dem preußischen Modell wurde zum Vorbild für die chinesische politische Entwicklung. Der Fortschrittsglauben, der in verschiedenen Versionen aus Europa nach China hineinkam, hauptsächlich über die japanische Sprache, spielte auch eine sehr große Rolle. Während der letzten 10 Jahre der Qing-Dynastie war der chinesische Kaiserhof eigentlich nur daran interessiert, die Macht, die politische Macht der Manchu-Dynastie zu stärken. Das frustrierte die lokalen Han-Adeligen, die ihrerseits stärkere politische Partizipation verlangten. Im Oktober 1911, als dann die Revolution ausbrach, haben viele der konstitutionellen Monarchisten dann sich verabschiedet als Anhänger der Qing-Dynastie und sind dann zum revolutionären Lager übergelaufen. Die republikanischen Revolutionäre haben die Revolution in 1911 losgetreten. Sie haben auch die erste Verfassung von 1912 geschrieben, aber es gelang ihnen nicht, die Regierung der Republik, die dann etabliert wurde, zu beherrschen. Die Konservativen, die nun das alte administrative System der Zentralregierung kontrollierten, waren also auch mit dafür auslösend, dass nun Revolutionäre, die einen ganz anderen Diskurs, nämlich eine Diskussion von Demokratie und Fortschritt anzettelten und damit versuchten, mehr gesetzgebende Kraft und auch örtliche Selbstbestimmung zu erreichen. Die Konservativen hingegen wollten die Zentralmacht des Präsidenten stärken, was auch ein Ziel war natürlich, das sie verfolgten, war, nach der Revolution zu verhindern, dass der gesamte Staat China zerfiel, dass er sich in Bürgerkrieg auflöste. Die Konservativen haben also zu diesem Zeitpunkt erfolgreich das revolutionäre Lager besiegt und dann die Verfassung von 1914 geschrieben, die einen extrem mächtigen Präsidenten im Zentrum hatte. Theoretisch war diese Verfassung nicht auf einem fortschrittlichen Bild von Revolution jetzt gegründet, sondern war eigentlich mehr eine Kontinuierung der imperialen Vergangenheit. Damals gab es wenig Opposition, aber als Präsident Yuan Shikai sich selbst zum Kaiser erklärte in 1915, da stieß er auf sehr deutliche Opposition. Viele seiner Opponenten waren gar nicht gegen das monarchische, das Kaisersystem selbst, sondern sie sagten einfach, dass Präsident Yuan nicht geeignet wäre als ein legitimer Kaiser. Ihre Opposition wiederum verstärkte die revolutionären Kräfte, die natürlich gegen das kaiserliche, das monarchische System generell waren. Nachdem Yuan besiegt wurde, hat dann die Monarchie, und zwar einschließlich der konstitutionellen Monarchie, was ja es auch als Forum gibt, ausgespielt in China, und sie wurde stigmatisiert als eine altmodische, überkommene und nicht mehr mit den Zeitläufen in Übereinstimmung stehende Institution. Diese Situation, dass also Yuan zu Fall kam, brachte auch etwas anderes, nämlich ein Zerfallen der regierenden Koalition der politischen Kräfte unter seiner Führung. Und China kam in eine Bürgerkriegszeit. Die Warlords verließen sich nur auf militärische Kraft, weil keiner von ihnen stark genug war, die anderen zu besiegen. Hatten diese Warlords von Zeit zu Zeit versucht, über einen Diskurs von Verfassung sich selbst zu legitimieren, also eine Legitimation darauf zu gründen, dass sie sagten, wir stützen uns auf die Verfassung. Diese Instrumentalisierung, dieser Missbrauch der Verfassung und Verfassungsidee hat in China als politisches Konzept die Verfassung als Idee stark delegitimisiert, also sehr stark geschwächt. Dann gab es die neue Kulturbewegung zwischen den jungen Intellektuellen, die hat dann wiederum eine andere Idee von Fortschritt vorangetrieben. Diese Intellektuellen glaubten, dass das republikanische System eigentlich nicht in so einer sehr rückwärtsgewandten sozialen und kulturellen Umgebung, also in so einer altmodischen Gesellschaft, überhaupt existieren kann. Und um nun die Republik an sich zu retten, sagten sie, ist es nötig, Gesellschaft und Kultur generell zu ändern. Diese Bewegung hat nun auch von den Eliten hinweg diese gesamte Fortschrittsbewegung oder Reformbewegung für Kultur und Gesellschaft von den Eliten weg hin zu einer Massenmobilisierung bewegt und damit die Basis gelegt für die spätere Gründung der chinesischen kommunistischen Partei und die Neuorganisation der chinesischen nationalistischen Partei, beides in den frühen 1920er Jahren. Sun Yat-sen, der Gründer der nationalistischen Partei, der Kuomintang, hat dann selbst eine Theorie vorgelegt, die aber relativ dünn war. Er hat gesagt, die Weltgeschichte entwickelt sich von einer unzivilisierten Form dann hin zu der modernen naturwissenschaftlichen Version. Aber Menschen, die eben noch nicht aufgeklärt sind, die haben gar nicht die Fähigkeit, Souveränität auszuüben. Und darum ist es nötig, sie anzuleiten, sie zu führen. Diese Führung wollte er mit seiner nationalistischen Partei, mit seiner Kuomintang unter seiner Führung anbieten, bis die Bevölkerung sozusagen reif sei für eine Selbstbestimmung, für politische Selbstbestimmung. Sun hat da nicht gesagt, ob das auch eine schriftlich niedergelegte Verfassung, ob es derer bedürfe. Diese Ambiguität hat dann auch zu großen Kämpfen innerhalb der nationalistischen Partei in den frühen 30er Jahren geführt. Sun hatte gesagt, dass nachdem die Menschen reif geworden sind, selbst ihr Schicksal in die Hand zu nehmen, dann sollte seine Partei mit den anderen als gleichberechtigter Wettbewerber in Gegensatz treten. Die Nationalistische Partei hat das einigermaßen theoretisch so durchgezogen, aber tatsächlich eben doch nicht soziale Reformen, speziell Landreformen. Also das Prinzip, wer pflanzt, dem soll auch das Feld gehören. Das hat den Missionärzinnen gesagt, das haben sie gar nicht umgesetzt. Diese Verfassung war also nicht in der Lage, Gesamtchina zusammenzufassen. Wenn wir nun Suns Idee angucken, dann sind die Ideen der Kommunistischen Partei mit dem historischen Materialismus eine viel stärkere Version der Geschichte des Fortschritts der Menschheit. Wir wissen alle, der historische Materialismus sagt, dass die Menschheit von der primitiven Gesellschaft über die Sklavenhaltegesellschaft, die Feudalgesellschaft und die kapitalistische Gesellschaft zuletzt sich zur sozialistischen Gesellschaft entwickelt und dann noch natürlich die höchste Stufe erklimmt, nämlich die kommunistische Gesellschaft. Revolution ist hierbei eine Kraft, die ständig den gesellschaftlichen Fortschritt vorantreibt und auch ständig weiter betrieben wird. Also Revolution ist eine Konstante. Die Aufgabe der Kommunisten in diesem historischen Prozess ist es, diesen Prozess zu beschleunigen, gemäß dem Gesetz der historischen Entwicklung. Und darum sollte die Verfassung jedes sozialistischen Landes diese Wahrheit der Geschichte mit der Souveränität des Volkes vereinen, und die Kommunistische Partei sollte das Medium sein zwischen dieser objektiven geschichtlichen Wahrheit und dem Volke. Das war also die Idee. Deshalb ist es auch so, dass was immer die Verfassung der Volksrepublik China bestimmt, jetzt nicht nur eine ganz gewöhnliche geschichtliche Vision von gesellschaftlichem Fortschritt ist, sondern letztlich ein sehr hoher Anspruch, ein Anspruch auf die Wahrheit der Entwicklung der Geschichte selbst. Das heißt, diese Verfassung soll nicht nur bestätigen, dass in der Vergangenheit gewisse revolutionäre Errungenschaften erreicht worden sind, sondern sie zeigt auch gleichzeitig einen Blueprint, einen Vorschlag, wie in der Zukunft weiter die Gesellschaft sich ändern soll. Ernsthafte Kommunisten wollten nicht nur eine fortschrittliche Gesellschaft in ihrem eigenen Land etablieren, sondern sie wollten natürlich die gesamte Welt befreien. Die verschiedenen Verfassungen, die es in China gegeben hat, die von 1954, 75, 78 und von 82, unter diesen ist die von 1975 die mit den allerradikalsten Charakteristika. Hier geht es um die ständige Revolution unter der Diktatur des Volkes, also eine ständig stattfindende Revolution. Natürlich bedeutet das eine gewisse Heterogenität der Zeit, denn die Revolution, die wir heute machen, sollte von der von morgen verschieden sein. Von jedem Tag handelt es sich um eine andere Art von Revolution. Es ist natürlich schwer, sich vorzustellen, wie nun in so einer Situation der ständigen Revolution überhaupt stabile rechtliche Normen existieren könnten. Das heißt, Verfassung wird eigentlich nur ein Werkzeug der Revolution. Wenn die Revolution es verlangt, dann kann man diese Verfassung ständig auch beiseite schieben, und die einzelnen Menschen werden dann den politischen Stürmen ihrer Zeit ausgesetzt. Nachdem die Kulturrevolution eine große Tragödie war, hat dann die Verfassung von 82 diese Zukunftsdimension der chinesischen Verfassung etwas revidiert. In der Präambel dieser Verfassung heißt es, dass China in einem Anfangsstadium des Sozialismus für eine ganz lange Periode verharren wird. Das bedeutet natürlich, da haben wir nur ein ordentlich langes Stück Zeit, und das wird eine relativ stabile Zeitperiode sein. Diese relative Homogenität der Zeit ermöglicht es jetzt überhaupt, dass wir hier gewisse stabile gesellschaftliche Regeln und auch gesetzliche Regeln überhaupt aufstellen. Das erst macht eine Rule of Law, also ein Gesetz und dessen Regierung überhaupt möglich. Gleichzeitig hat diese Verfassung auch die Verbindung mit der ganz frühen Vergangenheit Chinas nochmal unterstrichen, denn in dieser Präambel heißt es, China ist ein Staat mit einer der längsten Geschichten, also Historien in der Welt. Die Menschen der verschiedenen Nationalitäten in China haben gemeinsam eine großartige Kultur geschaffen und haben eine ganz ruhmreiche revolutionäre Tradition. Dieser Paragraph ist neu. In den vorigen drei Verfassungen taucht er nicht auf. Nachdem nun Deng Xiaoping Reform- und Öffnungspolitik gemacht hat, das ist beginnt 78, wurde 82 eine neue Verfassung geschrieben, die dann wieder von verschiedenen Seiten kritisiert wurden. Die Liberalen sagten, okay, das ist zwar jetzt liberaler, aber im Prinzip ist das jetzt nicht viel besser als die vorausgegangenen drei Verfassungen. Es ist immer noch sehr weit entfernt von einem wirklichen Liberalismus, Freiheit, von einer freiheitlichen Verfassung. Auf der anderen Seite des ideologischen Spektrums sagte die linke Seite von China, dass das immer noch nicht revolutionär genug sei. Leider haben wir jetzt hier noch sehr viel Text, den er sehr schnell gelesen hat, aber auf der anderen Seite, er schließt damit, lassen Sie uns beobachten, was für eine Zukunftsvision China selbst für sich und die Welt entwickelt. Um dieses Zukunftsbild vorhersagen zu können, und zwar in, und dann auch vielleicht eine Verfassung zu gießen, müssen wir die Erwartungen und Träume der Menschen Chinas genau ansehen. Deshalb ist uns auch chinesische Lyrik wichtig. Sie transportiert Erwartungen und Träume.